Und eine Atmosphäre des Hasses, der Gewalt und der Verzweiflung. Und der immer lauter werdende Demagoge. Orabuena schreibt, findet Anklang, wird bei Kiepenheuer und Zollneif verlegt. Er rezensiert, redigiert und recherchiert. Er beginnt seinen Briefwechsel mit Hans Carossa, lernt Josef Roth kennen, verfolgt die Entstehung des Radetzky-Marsch. 1927 erscheint bei Kiepenheuer eine Novelle, die das Schicksal des Malers Henri Rousseau zur Grundlage hat. Ein Zollbeamter gibt seine bürgerliche Sicherheit auf, um seinen eigentlichen Lebenssinn, das Malen, realisieren zu können. Im gleichen Jahr erscheint Sonntag und Montag, eine Beschreibung der Großstadtexistenz entwurzelter Ostjuden. Es ist Orabuenas erste literarische Annäherung an die Gedankenwelt des Ostjudentums. Eine missglückte, wie Orabuena später feststellt, aber erfolgreiche.
Sonntag und Montag litt unter zwei Fehlern, die mich damals, da ich sie nicht erkannte, eher stolz sein ließen als traurig. Es war, ohne sich freilich an die Beschreibung des nur Bösen oder Unsauberen jemals zu verlieren, ein überaus naturalistischer Roman, und er war in seinen Dialogen in Berliner Mundart geschrieben, in der Vermutung, durch diese Färbung das Bildnis der Stadt und der Zeit lebendig gestaltet zu haben.
Orabuena lehnt im Alter seine ersten Veröffentlichungen bis auf wenige Ausnahmen ab. Diese Schriften seien bloße Unterhaltungslektüre, weil ihr Inhalt an eine Erde gebunden sei, die nicht von Gott erschaffen schien, sondern von einem liberalen und gutwilligen, doch ahnungslosen Menschen. Der Naturalismus, der für Orabuena jede Übertretung der 10 Gebote lärmend weitschweifig erzählt, ist für ihn ein Grauen. Ein Hauptgrund für seine Namensänderung ist es, vom Frühwerk Abstand zu gewinnen. Jede Bezugnahme zwischen Werk und Dichter soll vermieden werden. Im Jahr 1933 beginnt für Orabuena jenes teuflische Jahr 12, das ihm und mit ihm vielen seiner Rasse und seines Berufes den natürlichen und geliebten Sprachraum raubt und es schwierig werden lässt, die Tradition des deutschen Geistes fortzusetzen. Orabuena verfolgt die Machtübernahme von Porto Ronco aus, einem kleinen Örtchen am Lago Maggiore, wo er auf Einladung seines Freundes Erich Maria Remarque einige Wochen verbringt. Er erfährt, dass seine Bücher dem Auto da Fe des 10. Mai zum Opfer fehlen. Für Orabuena stellt sich die Frage, wohin? Wohin mit der kranken Schwester? Wohin mit der alten Mutter? Und wohin mit ihm selbst, der eine neue Heimat braucht, um sein Werk schaffen zu können? Keine künstliche Umgebung, eine Heimat.
In einem Gefühl der Verlassenheit und erfüllt von dem wahrlich erschreckenden Empfinden, mich keinem Menschen eröffnen zu können, weil niemand mir zu helfen wisse, sei er selbst gewillt, hatte ich eines Tages gebetet, wie einer, dem die Worte kommen, weil nichts anderes mehr ist als sie, gebetet noch ohne recht zu wissen, an wen ich mich wandte. Es hatte mir aber wohlgetan. Ich sprach darüber mit keinem. Ich wiederholte das Beten. Ich sprach hierüber mit niemandem. Ich betete weiterhin und wusste nun, dass ich mit Gott sprach.
Eines Nachts vernimmt er im Traum eine Stimme. Du sollst einen Roman schreiben, und sein Titel ist »Die Hochzeit in Smyrna«, womit Vilna gemeint ist. Sogleich führt er diesen für ihn göttlichen Befehl aus. Er betrachtet das Unternehmen, ein Kunstwerk schaffen zu dürfen, als eine religiöse Aufgabe und in der Vorstellung, dass Gott jede Zeile kennt und ihm jede Zeile sendet. In diesem Bewusstsein schreibt José Orabuena seinen Vilna-Roman »Groß ist deine Treue«. Jede einzelne Romanfigur liebt er. Sich selbst identifiziert er mit David Orabuena, dem Helden der Erzählung. Nach vierjähriger Arbeit wird das Werk 1938 beendet. Die Schilderung des ostjüdischen Lebens erfolgt hier nicht wie in Martin Bubers Erzählungen der Chassidim in einer Anzahl von Anekdoten, sie ist vielmehr in einen groß angelegten Roman eingekleidet. Die künstlerische Gestaltung des Themas und die dichterische Verarbeitung von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen im jüdischen Vilna erleichtern dem Leser den Zugang zur östlichen Welt. Manche Situationen muten wie eine meisterliche Beschreibung der Bilder aus Chagalls Frühzeit an. Die gleichen Menschen, die gleichen Räume, die gleiche Schwermut. Es geschehen in der mit betont ursprünglicher und einfacher Sprache erzählten Geschichte keine weltbewegenden Dinge. Religiosität bestimmt alles Tun und Denken der Ostjuden, die stündlich aus Tora und Talmud neue Kraft schöpfen. Familiensinn, Anteilnahme am Leben der Nachbarn. Die innere Bereitschaft, alle Gefahren, die dem Judentum in der ganzen Welt drohen, gemeinsam zu tragen. Dabei vermeidet Orabuena jede Schönfärberei. Er zeigt ein Stück jüdischer Vergangenheit, wirklichkeitsnah und ungekünstelt. Doch José Orabuena hat mit seinem Vilna-Roman keinen Erfolg. Kein Verlag veröffentlicht ihn, obwohl man ihm hohe Dichtung bescheinigt. Erst nach 21-jährigem Warten findet Orabuena endlich einen Verleger. Groß ist deine Treue wird 1959 bei Schöning verlegt. 1938, als der Krieg immer näher rückt, entschließt sich Orabuena nach England umzusiedeln, um den Deutschen nicht in die Hände zu fallen. Während des Krieges lebt er in Manchester, verfolgt das Unahnbare und Unfassbare. Während des Krieges schreibt er kaum. Zum einen ist Orabuena enttäuscht, dass Groß ist deine Treue keinen Verleger findet. Zum anderen möchte er sich nicht der Gefahr aussetzen, dass das Böse in der Welt über seine Dichtung triumphiert. David Orabuena, die Figur der Mitte seines Vilna-Romans, lässt ihn noch immer nicht los.
Ob es geschah, weil wir den Frieden genossen und ruhigeren Herzens lebten? Jedenfalls schrieb ich im Jahre 1946 Kindheit in Córdoba. Der Einfall, die Lebensgeschichte des David Orabuena zu schreiben, war mir durch nächtliche Träume gekommen, in denen der alte David Orabuena bat, von ihm und den Seinen zu erzählen, denn er lebe ja nicht mehr und hatte es unterlassen, es zu tun. Jedes notwendige Wort, sofern Gott es erlaubt, werde er mir zutragen. Entschlösse ich mich, die Ersten zu setzen, als bedürfe ich weder Hilfe des Himmels noch der Seinen.
Die Lebensgeschichte des David Orabuena schreibt José Orabuena in den Jahren 1946 bis 1953. Dem ersten Teil der Trilogie Kindheit in Córdoba folgt Jugend in Palermo und Ebenbild Spiegelbild. Der Titel des letzten Teiles ist auch der Titel des Gesamtwerkes.
Ebenbild und Spiegelbild, das ist Sinn und Wirklichkeit unseres Lebens und der Welt. Wir wurden geschaffen und sind gemeint als ein Ebenbild Gottes. Unser Verhalten aber gleicht eher dem Spiegelbild, in welchem wir uns nicht zwar verzerrt, doch verwandelt sehen, links und rechts. Und es ist leicht, die Folgen zu ziehen, wenn wir an unsere Tage und Nächte ernst und ohne Selbstliebe denken.
Groß ist deine Treue und Ebenbild, Spiegelbild bilden die zweite Phase in Orabuenas Werk. Hier wird das Leben des David Orabuena geschildert. Es sind Romane, die von der Spannung zwischen Ost- und Westjuden leben und den jüdischen Alltag und das jüdische Denken dokumentieren. Immer mehr wendet sich der Autor in seiner Suche und Sehnsucht nach Gott dem Katholizismus zu, dem er an seinem 60. Geburtstag beitritt.
Es war mir ein Segen und zum Segen, diese Stunde zu erleben. Als dann die Glocke vor der Wandlung läutete, war ich durchdrungen von der Wahrheit und Notwendigkeit jedes Augenblickes der Messe. Und da das Agnus Dei erklang, wie ich es nie wieder, nicht dort im Kollegio und nicht im Vatikan und nirgends in der Welt seitdem bisher habe singen hören oder eben erlebt habe, da war es mir, das Gebälk werde entführt und ein Engel senke sich nieder, dass ich ja weder fürchten noch hoffen konnte, Gott selber sei, angerührt von dem Sange, in die Kirche, nicht durch die Tür, sondern auf seine Art zu uns gelangt. Es war ein Jubel, so süß, so zauberhaft, dass ich ihn nicht wiedergeben, nicht bezeichnen könnte, wollte ich es. Ich will es aber nicht, weil bereits zu viel gesagt worden ist über einen Vorgang, ein Geheimnis, das niemals erloschen, niemals vergessen, nie von mir gewichen, doch in seiner Größe dem Erzählen und Denken nicht angehört, sondern allein dem Erinnern.
José Orabuena wird am 10. August 1952 in die katholische Kirche aufgenommen. Viele jüdische Freunde, Bekannte und Verwandte verstehen diesen Entschluss nicht. Für sie wird Orabuena zum Abtrünnigen, zum Apostaten. Den Katholiken ist die Konversion suspekt. Sie sehen in diesem Wandel bloß eine Assimilierung. Unter diesem Missverständnis leidet Orabuena. Er kann nicht verstehen, dass man seine wahren Beweggründe nicht erkennt. Die andauernde Ablehnung seiner Dichtung und die Fehldeutung seiner Konversion lassen Orabuena vereinsamen. Von Natur aus schon zurückhaltend, wird er im Alter immer menschenscheuer. Selten geht er aus dem Haus, er grübelt über seine Erfolglosigkeit nach, begreift, dass diese Ablehnung zu seinem Schicksal gehört. Doch lässt er nie die leiseste Bitterkeit in sein Werk einfließen. Keinem einzigen Roman spürt man an, was er an Entsagung und Enttäuschung erlebt hat. Seine Dichtung bleibt allein dem göttlichen Auftrage gewidmet. Die Romane nach seiner Konversion sind christliche und gegenwartsbezogene Literatur und erinnern an Gertrud von Lefort oder Reinhold Schneider. Zwei Motive ziehen sich durch das Werk. Kommt ein Glück, hat es Tränen in den Augen, und heiter sein, trotz Elend, Gram und Welt. Exemplarisch hierfür Orabuenas 1962 erschienenes Werk »Auch Gram verzaubert«. Der Roman spielt in einem italienischen Dorf unter armen und einfachen Menschen, denen schwere Prüfungen auferlegt werden, die sie geistig überhaupt nicht bewältigen können. Trotz großer Sorgen verlieren diese Menschen ihren Glauben nie. Auch Gram verzaubert ist eine paradoxe Formel, die Möglichkeit andeutet, das Leid zu bewältigen. Nicht durch Leugnung oder Flucht, sondern durch williges Ertragen. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Orabuena im Altersheim in Ascona. Am 16. Februar 1978 findet José Orabuena den Tod.
Es gibt keine Schwäche und sie wäre nicht auch die meine. Es gibt keine Trauer und ich hätte sie nicht empfunden und erlitten. Ob ich wohl weiß, die Trauer, nicht geradezu eine Sünde, ist ein Schwanken des Glaubens und sollte uns nicht erniedrigen und in den Staub werfen. Es gibt keine Furcht, und sie hätte mich nicht angetastet. Und höret, ich suchte oft und oft eine Gefährtin in der einst schwer zähmbaren Welt meiner Gedanken und Wünsche, vor der ich meine Nöte ausrufen dürfe, und sie wäre mir, was die Ehefrau den Weltlichen sind. Und teilte es Gott mit und dem Beichtvater in manchen Jahrzehnten meines langen, langen Daseins. Auch kenne ich die furchtbare Einsamkeit der Nächte und der Tage, aller Jahreszeiten, die Einsamkeit, in der es scheint, sie werde uns töten oder lahmlegen für alle Zeit unseren Willen und unsere Gottesliebe. Die Stürme heulen in uns und wir beten, und unser Wort ist Furcht, aber nicht Liebe. Es ist Gehorsam, aber nicht Glaube. Es ist Gewohnheit, Anstand, Sitte, aber nicht Wärme, Demut, Notwendigkeit. Ich sollte die Schwäche unbarmherzig verurteilen. Wer wäre unbarmherzig gegen sich und kein Heuchler? Ach, die Heiligen, Gott weiß es, stehen über uns. Der Aufruhr ist unseren Herzen niemals ganz fern und bisweilen verwildert unser Gemüt. Es mag wohl sein, ihr Herren, wir erwarteten uns anderes von diesem Gespräche. Doch auch in dem Wissen des Bösen ist ein Trost, da es uns bewusst werden lässt, auf ewig seien die Geschöpfe Gottes zu lieben. Für ihre Niedrigkeit werden sie bestraft mit einer untilgbaren Sehnsucht nach dem Guten, das sie nicht erreichen dürfen, aber erstreben, ob verzagt, ob im Trotze. Solange der Mensch ist, wird er fehlgehen. Dies, glaube ich nun, muss ich zum Inhalte meiner Lebensgeschichte werden lassen und verhüten, dass eine Seele den Priester für überlegen halte. Kommt nun und erfrischt euch an Früchten und Gebäck, an Wein und Wasser und lasst euch danken von den Lippen, die so lange Zeit gesprochen haben. Gott liebe euch, ihr Herren.